Wir machen nämlich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in den historischen Teil der Ursprünge, also bis 1945. Ich habe ja was zur Technikgeschichte erzählt, die Frühentwicklung des Computers aus den mechanischen und elektromechanischen Rechenmaschinen, zur Kulturgeschichte des Fantastischen, die wesentliche Impulse geben werden für Genre-Erzählungen, ob das jetzt Genre-Medien sind oder eben Computerspiele, die wir auch im Weiteren dann uns anschauen werden, also gerade das Fantasy, Science Fiction, Adventure, Horror sind so, oder Abenteuer sind so die vier Kerngenres, die wir über die Jahrzehnte dann verfolgen. Wir sind stehen geblieben bei der Schmutz- und Schundliteratur, also gerade der Verachtung der Unterhaltungsliteratur, was die nicht nur die neuen Medien, also die Comics, die auftauchen, begleitet dann natürlich das alles Populäre, also ob das jetzt Rock'n'Roll ist, die Rollenspiele in den 80ern, also sehr viele Medien, die zur Unterhaltung dienen, werden von einerseits der Hochkultur sowieso, aber dann auch vom Gesetzgeber sehr kritisch beäugt und entsprechend reglementiert. Da stehen Spiele so in keinster Weise, es ist keinster Weise was Neues, nur sind sie die aktuellen Erben dieser Geschichte. So, jetzt geht es aber, bevor wir dort einmünden, um die Frage der Spielegeschichte, die natürlich auch viel älter ist als dieses 19. Jahrhundert, wo ich anfange. Also hier sieht man von Peter Brügel dem Älteren das Kinderspiel oder die Kinderspiele von 1560, das Gemälde. Ich glaube, über 50 oder über 70 Spiele sind darauf abgebildet, die Kinder in der Zeit gespielt haben, also Fangen und Verstecken, verschiedene Formen der Scharade oder mit Kreiseln und Reifen spielen, Geschicklichkeitsspiele, alles taucht da auf. Aber es gab lange Zeit keine wirkliche, also Spiel war halt so zweckfreies Handeln. Damit amüsiert man sich, aber es erfüllt keinen wirklichen Zweck. Und je eher die Kinder da raus sind, desto besser ist es. Und diese Einstellung hält sich bis heute, dass so eine klare Trennung herrscht zwischen der Welt des Spiels, das gehört ja den Kindern, und der Welt der Arbeit meistens, also wo man, wenn man dann endlich erwachsen wird, was Eltern ja immer so gerne möchten, dann hört man auch irgendwann auf zu spielen und nimmt den Ernst des Lebens als solchen an. Und gerade Menschen, die nicht mehr spielen oder für die Spielen sowas ist, was man mal freitagabends macht, also eben so eine Freizeit vom Alltag, für die ist Computerspiel sowieso so eine, also bist du nicht ein bisschen zu alt dafür, Medium. Das gibt es immer noch, diesen Clash, wobei der sich durch die Smartphones ja deutlich verschoben hat, weil das Durchschnittsalter ja bei 35, 36 liegt in allen Industrienationen, sodass zumindest so eine Generation der jetzt, für jeden 15-Jährigen gibt es halt einen 55-Jährigen, der spielt, oder der zumindest diesem Medium jetzt nicht ganz abgeneigt ist. Sodass sich dann auch die Wahrnehmung von Spiel als Beschäftigung verschiebt, wobei sehr viele immer noch der Meinung sind, es ist halt Zeitverschwendung. Wenn ich mal eine Stunde zu verlieren habe, dann spiele ich, aber wenn ich Zeit habe, was Richtiges zu machen, würde ich das niemals im Spiel verbringen. Das ist aber, führt so ein bisschen in die Kulturgeschichte des Spiels, die ich jetzt hier gar nicht so stark aufmachen möchte. Aber es prägt den Blick, den wir dann haben ins 19. Jahrhundert, nämlich die nützliche Anwendung von Spielen. Das erlebt man heute auch, dass Computerspiele gut sind, wenn sie serious, also wenn sie einen Lerneffekt haben oder Gamification in irgendeiner Form Verhalten beeinflussen. Das ist sowas, da können sich viele mit anfreunden, so wie die mathematische Spieltheorie ja auch aus so einer ökonomischen Wirtschaftstheorie herausgeboren wurde. Und eine andere wichtige Anwendung sind halt Simulationen, also Spiele als Vorbereitung auf das Echte. Das sieht man hier von Johann Christian Ludwig Helbig, 1780, Lehrbuch eines aus dem Schachspiel entstandenen taktischen Spiels. Schach selber war ja schon eine Militärsimulation, so als zwei Heere, die sich gegenüberstehen mit verschiedenen Kräften. Das kann man durch die Jahrhunderte gut verfolgen, wie sich dann die einzelnen Figuren entwickelt haben, wo sie herkommen aus dem Indischen, wie sie sich in verschiedene Kulturkreisen eingefügt haben, das chinesische Schach, das ganz anders auf, also andere Figuren hat als das europäische oder das indische Schachspiel. Aber es war dann auch relativ früh klar, das ist nicht wirklich eine Militärsimulation. Das kann einem taktisches und strategisches Denken beibringen oder helfen, das zu schulen. Aber so richtig den Umgang von zwei Truppen im Feld lernt man dadurch nicht. Und dann hat halt der Herr Helbig gearbeitet und heute nennt man das Tabletop Simulation. also das erste Tabletop-Spiel gebaut und aus dem Schachspiel kommend, also es gibt verschiedene Figuren, die haben verschiedene Eigenschaften und können verschieden weit ziehen und die einen können über die Flüsse und die anderen nicht und so. Also hat er sich schon ein paar Sachen überlegt, das alles aufgeschrieben und diesen Tisch da gebaut, indem man dann mit so einem Schieber die verschiedenen Einheiten hin und her schieben kann. Und das war genau gedacht zum Ausbilden von Offizieren und zum Vorbereiten auf eine Militärlaufbahn. Und wenn Sie das historisch interessiert, habe ich da einen Link eingefügt. Das Interessantere ist allerdings das von Georg Leopold von Reiswitz 1812 entworfene Kriegsspiel. Also Kriegsspiel hieß es auch, ein Brett, was heute noch im Schloss Charlottenburg zu bewundern ist. Auch ein Simulationsspiel, was tatsächlich auch zur Vorbereitung genutzt wurde, also über das ganze 19. Jahrhundert lang. Und Sie sehen hier schon ganz modern, so aus einzelnen Plättchen, Tile-Based Environments, kann man sich dann sein jeweiliges Kriegsszenario zusammensetzen und den Regeln entsprechend muss man sich dann in dem Gelände, können sich Reiter so bewegen, aber Infanterie so und so. Und wenn Sie Kanonen haben, dann müssen Sie halt noch Versorgungsgüter mit sich führen. Also es wurde sehr realistisch dargestellt und angeblich trug es dann dazu bei, dass die preußische Armee im 19. Jahrhundert so erfolgreich war, weil sie ihren Gegnern die Simulation des Kriegsverlaufs also schon einfach mehrere Dutzend Male voraus hatte, weil sie also sich zumindest auf bestimmte Geländeformationen besser vorbereiten konnten, dadurch, dass sie diese Simulation hatten. Das kann aber auch ein Gerücht sein, also so richtig nachprüfen kann man es eh nicht, weil es ja, man kann nicht sagen, in 12 Mal hätten sie den deutsch-französischen Krieg verloren, aber 80 Mal gewonnen oder so. In der Simulation klappt das, aber in echt gab es halt nur einen. Und ob das mit dem Spiel zusammenhing oder nicht, bleibt historisch noch offen. Was nicht offen ist, ist, dass es tatsächlich zu Ausbildungszwecken eingesetzt wurde. Also dass es nicht einfach nur ein Spiel war, was entworfen wurde, sondern dass damit auch wirklich gearbeitet wurde. Das ist nicht elektronisch, aber so die Frage der Simulation, wir werden darauf ja auch zurückkommen. Im 19. Jahrhundert gab es noch keine elektronischen Spiele, aber es entwickelt sich weiter, die Spielegeschichte zu Little Wars von Herbert George Wells, den man eher als Science-Fiction-Autor kennt, der nimmt dieses Spiel, der ist auch davon irgendwie inspiriert und setzt es um für die Spielzeuge, die man so in Kinderzimmern hat. Little Wars, a game for boys from 12 years of age to 150 and for that more intelligent sort of girl who likes boys' games and books. Also das war klar gegendert und Jungs, die halt gerne mit ihren Zinnsoldaten Krieg spielen, kriegen jetzt ein Regelsystem. Also da, wie man messen kann und mit so Spielzeugkanonen kann man auf die anderen Einheiten schießen, muss die Welt dann nachbauen und es ist, wie gesagt, heute gibt es Warhammer, gibt es also verschiedene Tabletop-Spiele, die direkt daraus hervorgehen, aber auch so Spiele wie Diplomacy und Risiko sind dann die gezähmten Fassungen davon, die auch so Konflikte darstellen, aber nicht mehr so komplexe Regeln und so riesige Flächen benötigen. Aber das ist die Spielgeschichte zumindest der analogen Spiele, die enorm wirkmächtig werden, erstmal für die Brettspiele im 20. Jahrhundert und dann auch für einige Computerspiele. Insbesondere Computerspiele, die so aus dieser Strategie- und Simulationsecke kommen, was ja einige sind, die brauchen sowas als Vorläufer, weil die auch nicht von 0 auf 100 kamen, sondern die Simulation war natürlich lange Zeit eine analoge, bis sie dann im 20. Jahrhundert zunehmend elektronisiert wird durch Computer, also Flugsimulation, Fahrsimulation, aber natürlich auch Konfliktsimulation. Was Ende des 19. Jahrhunderts losgeht und was man bis heute noch auf, naja, vielleicht so Kirmessen, ich habe da in Bowlingbahnen, finde man das auch schon mal, so in irgendwie so Freizeitorten, wo man abends hingeht, da gibt es so elektronische Vergnügungsgeräte. So, und da ist so eine Kirmes, das ist ja demnächst wieder Pfingsten, können Sie ja mal hingehen, Ostern war gerade, da findet man das auch schon mal ganz gerne, also try your luck, da können Sie halt irgendwie, müssen Sie Geld einwerfen und können dann irgendwie Glück haben, also wie so ein Spielrad, so ein Glücksspielautomat. Das war so eine frühe Form der, naja, zum Teil elektronisch oder elektromagnetisch, oder hier, glaube ich, das ist rein mechanisch, also da müssen Sie halt den Hebel betätigen und dann dreht sich was und Sie können was gewinnen. Edison träumt ab 1894 vom Kinetoskop und Kinetophon, also eine Kabine, so ein Gerät, da guckt einer durch diese Optik und kann einen Film anschauen. Sie sehen, wie der da unten gespeichert ist, das sind dann halt wenige Sekunden oder Minuten manchmal Film.
Und pro Penny, den er da reinwirft oder Dime, kann er halt diesen Film anschauen. Und Edison hörte von diesen Kinos, also diesen Sälen, wo alle gleichzeitig denselben Film gucken, sagt, das ist ruinös, wenn wir damit anfangen, das sollen wir gar nicht tun, weil sonst ja nur jeder einmal bezahlt, aber hier muss ja jeder einzeln bezahlen. Also sonst bezahlt vielleicht einer und dann können alle gucken. Also diese Vorstellung, dass dann also man macht viel weniger Geld, als wenn man hier die Leute einzeln immer das Geld nachwerfen lässt. Hat sich nicht durchgesetzt, die Idee, oder nur in ganz speziellen Etablissements, also so diese privaten Kabinen. Aber diese Vorstellung, wie man Film vermarktet, ist so eine Form des elektronischen Unterhaltungsapparats. Mehr passt ja auf diese Rollen auch nicht. Also dass man mal minuten- und stundenlangen Film darstellt, war am Anfang noch nicht so deutlich. So, und dann hat man solche Geräte, der Handshake Uncle Sam von 1904, also so Kraft, wo junge Männer zeigen können, wie kräftig sie sind, indem sie irgendwie Arm drücken oder hier, ich glaube, ihnen irgendwie stark die Hand drücken müssen oder nach links und rechts. Das gibt es heute noch, Howdy and Lucas und wie sie alle heißen, also wo sie irgendwelche Fähigkeiten demonstrieren müssen mit einem Gerät, was genau dafür gebaut ist. Das ist schon schwierig, das überhaupt als Spiel zu bezeichnen, aber es geht ja um was. Also sie haben eine Herausforderung, sie haben einen Widerstand, sie haben Ressourcen und sie müssen halt Geld einwerfen. Free to play, wenn sie so wollen, nee, pay to play. Und das fängt an in den Jahrmärkten und bis es dann irgendwann so viele Geräte gibt, dass sich eigene Hallen dazu bilden. Auch Ballerspiele sind keine Erfindung der Computerzeit, sondern geschossen wurde ja schon seit der Erfindung des Schießpulvers. Und dann gab es natürlich auch spielerisches Schießen, also nicht nur für Jagd oder militärische Zwecke, sondern einfach das Trainieren, das Üben, Schießen auf Tontauben, Schießen auf Dinge. Und so lag es dann auch nahe, einfache so Vorrichtungen, wo sie mit einem Federmechanismus halt Projektile schießen, um damit irgendwelche Ziele zu treffen. Target Skill Counter, Target Game 1926, aber das ist halt in diese Kästen, das braucht die Bereitschaft, für sowas Geld auszugeben. Also man braucht einerseits die Vorrichtung, aber dann auch den entsprechenden Rahmen. Und das ist halt eines der sehr frühen, in so einer ähnlichen Zeit, Prinzess Doraldina, die sagt in die Zukunft voraus. Das findet man dann auch in Märchenparks, hat man dann sowas. Also es gibt solche Automaten, auch modernere, an den unmöglichsten Orten, in Museen. Also es gibt keine Spielhallen mehr, wo sie die finden. Aber halt in verschiedenen Einrichtungen der Freizeitgestaltung gibt es sowas schon mal. Da können Sie ja mal drauf achten. Das sind immer Entwicklungen von solchen Frühformen. Denn na klar gab es diese Prinzessin Doraldina auch im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt in echt. Da legte sie in die Karte und schaute in die Kugel. Auch das ist ja so ein Stereotyp, was sich dann bis heute in manchen Filmen erhält. Also das gab es als Schausteller und das ist eine Automatisierung des Schaustellertums. Und die Kraftmeier gab es auch und gegen die konnte man dann auch antreten, wenn man wollte. Und inzwischen muss man das halt nur noch im Automaten machen. Es gab auch, hier sehen Sie das aus den 1940ern, Anti-Aircraft Machine Gun Breaking All Profit Records. Also ein frühes, so richtig mit so einem richtigen Maschinengewehr, was natürlich zu Kriegszeiten noch eine ganz besondere Bedeutung hatte. Sie sehen auch schon die Rhetorik. Angesprochen werden die jungen Männer da vorne, so im Trenchcoat und Mütze, beworben werden sie mit Frauen in Unterwäsche und High Heels. Also ist ganz klar, also das ist bis heute, hält sich das ja, dass Technik gerne mit leicht bekleideten Frauen oder attraktiven Frauen beworben wird, die dann manchmal auch eine Grafikkarte in die Kamera halten und dabei lächeln oder für ihre eigene Website dann irgendwie posieren. Ist aber ganz interessant, weil die Zielgruppe häufig gar nicht die Frauen sind. Ganz klar, dass die sich für diese Spiele weniger interessiert haben, sondern die Männer halt, die, boah, endlich kann ich auch mal auf Flugzeuge schießen. Also das ist klar gegendert bis heute auch und gerade zu Kriegszeiten sowieso war es noch eine ganz besondere Art. Hier sehen Sie das Ding mal in echt, also die Air Raider, und da sehen Sie auch das ist glaube ich die echte Zielgruppe halt, so Allmachtsfantasien für 14-Jährige, wie das heutzutage bei solchen Actionspielen vielfach auch der Fall ist. Dass man endlich mal also mit so einer Waffe in der Hand der Welt zeigen kann, was für ein Kerl man ist. So, das ist so, diese Power-Fantasies bedienen ja Computerspiele bis heute sehr gut. Also nicht alle, also nicht das Medium, aber sehr viele dieser Einzelwerke. Und das wiederum erben sie von den entsprechenden Vorläufern. So, also der Anti-Air Raider, der dann später verschwindet, der dann auch wieder. Aber so das Ballerspiel, wo man mit so Waffenattrappen auf Ziele schießt, hält sich natürlich auch. Ich meine, wenn Sie heute in eine Schießbude gehen, dann haben Sie halt Luftgewehre und schießen auf so kleine Gipsfiguren oder können dann eine Rose runterschießen. Also diese Faszination des Schießens ist ungebrochen und findet dann ihren Ausdruck in den Shooterspielen. Aber es ist jetzt keineswegs eine Erfindung dieses Mediums. Zum ersten Mal Imitation von solchen Gewalthandlungen, damit kann so eine Jugend gar nicht umgehen. Das konnte sie immer schon, also wenn sie, sobald sie Zugang dazu hatte. Die Sorge muss man sich dann auch nicht machen. So, was anderes, was für die Arcade viel wichtiger sein wird, ist das Wiffleboard von 1930, was schon so auf Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts geht. Sie haben diesen Tisch, da unten haben Sie einen Federmechanismus, da legt man eine Kugel rein, dann flutscht die da hoch und rollt langsam wieder runter und landet dann in einer dieser Kreise in der Mitte, oder dieser Nägelkreise. Und je nachdem, wo sie landet, kriegen Sie halt Punkte. 7 balls for 1 cent. Ist auch jetzt keine besonders großartige Erfindung, aber was, also die Erfindung ist schon spannend, aber ist jetzt irgendwie elektronisch braucht es nichts, ein reiner Federmechanismus. Was sich aber daraus entwickelt, ist der Pinball oder der Flipper. Flipper nennt man erstmal diese Vorrichtung unten, da steht auch drauf Flipper. Also dann haben Sie links und rechts noch einen Knopf und dann können Sie diesen Ball wieder nach oben schubsen. Und da entsteht dann was, was auch längere Zeit, also es ist eben nicht nur der Ball und die Schwerkraft, sondern jetzt auch noch Ihre Geschicklichkeit. Manche haben dann tatsächlich, man merkt man recht schnell, noch besser ist, wenn der Ball dazwischendurch auch wieder runterfallen kann. Also wenn es nicht beliebig lange im Spiel bleibt, sondern irgendwann muss das ja auch mal zu Ende sein. Also Spot Bowler von 1950, da sieht man es ziemlich deutlich. Ansonsten Humpty Dumpty, da sind die Flipper dann irgendwie links und rechts angebracht. Also dieser Flipper, wie man ihn heute kennt, oder den Pinball, oder heute ja nicht mehr kennt, nur noch in der Simulation, der entwickelt sich so in den 30er, 40er Jahren. Gottlieb, Williams, Bally sind solche Hersteller und das sind genau die Namen, die in den 80ern dann die Computerspiele rausbringen. Denn was die mit dem Flipper ist ein Riesenerfolg und der verschwindet so von den Kneipen recht schnell in die Arcades. Die heißen auch Penny Arcades, weil man da immer mit Pennies spielt. Free Admission. Und da finden Sie in diesen Arcades, finden Sie halt diese ganzen Automaten jetzt plötzlich aufgesammelt. Und das wird ein beliebter Treff für Jugendliche, die halt sagen abends, wir gehen in die Arcade oder in die Penny Arcade. Also die Arkaden da, so wie so ein Einkaufszentrum, aber hier halt für Amüsierbetriebe. Und hier sieht man dann, das sieht so aus wie das, naja, in den 80ern gab es es noch. Heute gibt es diese Spielotheken und Spielhallen und Casinos, heißen sie. Da stehen dann diese einarmigen Banditen, also wo sie Geld einwerfen, einmal ziehen dürfen und dann kriegen sie 3 Pflaumen und dann können sie weiterspielen. Die findet man noch in Kneipen, also diese elektronischen Automaten sind aber in Deutschland streng ab 18 reglementiert, weil Spiele süchtig machen können, also gerade Glücksspiele. Also da ist der Schutz der Jugend so eine Mischung, so ein bisschen wie Zigarettenautomaten, hängen in der Öffentlichkeit, also Kinder sehen das, aber sie wissen erst, wenn sie älter sind, dürfen sie daran. Einer der Gründe ist natürlich, dass der Staat immens daran verdient, also nicht nur diese, also die Spieler, nicht diese Arcades, die machen nicht so süchtig, aber gerade die Glücksspiele machen ihren Umsatz vor allem mit Menschen mit Dopaminkontrollstörungen, also Impulskontrollstörungen und Dopaminproblemen, die halt tatsächlich ihr einziges Glücksgefühl haben, wenn diese Maschine ihnen wieder Geld ausspuckt, weil sie alles andere verlernt haben und dann Haus und Hof versetzen und da verdient der Staat gut und die Firma auch und das ist ein richtig fieser Markt, weil es tatsächlich davon lebt, dass Menschen sich selber nicht mehr unter Kontrolle haben. Das ist bei den Arcades anders, also da hat man halt so einen Flipper für 1 Cent 7 Bälle und man spielt ein bisschen und versetzt dann schon ein bisschen Geld, also so 10, 20 Dollar vielleicht. Oder jetzt auf so einer Kirmes ist es ja auch so, wenn Sie auf eine Kirmes gehen, dann kostet das 30 Euro. Aber es ist nicht so, dass Sie das Gefühl haben, Ihr Glück hängt davon ab, dass Sie noch einmal Autoscooter fahren dürfen. Oder noch einmal Flipper spielen oder Hau den Lukas schlagen dürfen. Das ist eine Form der Strukturierung von Zeit und der Unterhaltung. Medialer Anspruch herrscht da wenig. Also es ist nicht so, dass die Valleys und Midways dieser Welt sagen, wir versuchen eine Geschichte mit dem Flipper zu erzählen. Das kommt dann später. Also in den 70er Jahren werden Flipper zunehmend narrativ. Es gibt auch Adaptionen von Star Wars in Flipper-Form, also wo sie dann verschiedene Bereiche freischalten, die so ein bisschen an diese Narration angelegt sind. Es ist ganz spannend, weil der Flipper inzwischen fast völlig verschwunden ist und abgelöst wurde, das werden wir dann aber in den 70ern sehen, durch die Arcades, also durch die Computerspiele. Aber die ganzen Infrastrukturen, wir haben Einrichtungen, wo man hingeht, um halt Freizeit zu verbringen mit Spielautomaten. die gibt es schon seit den 30ern, seit den 40er Jahren. Und die Automaten, mit denen die befüllt wurden, die haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und das wird ein wichtiger Schritt sein, weil die Computerspiele ja aus ihrer Selbstdarstellung plötzlich da waren und dann auch aus sich selbst sich genährt haben. Also die Geschichte der Computerspiele fängt immer an, irgendwie in den 60ern, wo so geniale Jungs so ein Computerspiel schreiben. Und dann referenzieren sie Spiele nur noch selber. Das ist aber grundfalsch, weil Spiele eingebettet sind in so eine Kulturgeschichte des Spielens und des Unterhaltens, sowohl technisch, also von den Regeln her, als dann auch narrativ und audiovisuell einfach ganz stark in der Kulturgeschichte eingebettet sind, in der sie dann auch entstehen. So, damit ist dieser Vorlesungsteil zu Ende. Ich mache mal kurz hier eine Pause in der Aufnahme.